Liebe Altakis, Freunde und Freundinnen des Bildungswerkes, Kollegen und Kolleginnen, meine Damen und Herren. Die weltwirtschaftliche Elite hat sich in Davos versammelt, während die sozialen Bewegungen in Belém, in Brasilien, sich versammelt haben zum Sozialforum. Das Redespektakel in Davos hat eine allgemeine Ratlosigkeit zutage gebracht. Aber in dieser Ratlosigkeit, habe ich den Eindruck, gibt es drei Signale. Erstens die Rückkehr der Politik. Zweitens, dass alle davon überzeugt waren, es gibt zwei Seiten der Krise. Einmal die monetäre Krise und die realwirtschaftliche Krise, die kommen diesmal zusammen. Und wenn man einige Vertreter der sogenannten Dritten Welt oder auch einige Unternehmer, die das als besonderes Anliegen sehen, nämlich die Armut in der Welt zu beseitigen, das gibt es ja. Wenn man diese Stellungnahmen noch dazu nimmt in diesem Panorama der Ratlosigkeit, dann muss man sagen, diese Krise hat drei Seiten. Eine finanzielle, eine ökologische und eine soziale Krise. Armut, Klimagefährdung, Klimawandel. Und das Desaster auf den Finanzmärkten. Ich will meine Überlegungen oder meine These etwas zuspitzen und etwas steil mal holzschnittartig formulieren, dass die soziale Krise und die Finanzkrise zwei Seiten einer falschen Münze oder einer fehlerhaften Politik sind. Erstens die soziale Krise. Vor mehr als einem Jahr hat Bundespräsident Köhler Gerhard Schröder und Graf Lambsdorff als die zwei herausragenden Gestalten der bundesrepublikanischen Reformpolitik bezeichnet. Er hatte einen großen geschichtlichen Bogen gezogen vom Jahre 1982 bis zum Jahr 2003. 1982 hat Graf Lambsdorff mit Unterstützung des ehemaligen Bundesbankpräsidenten Tietmeyer, der damals noch Staatssekretär im Finanzministerium war, ein Papier verfasst, in dem der Ausweg aus der damaligen Krise in der Endphase der Regierung Schmidt charakterisiert wurde. Der Ausweg muss auf dem Arbeitsmarkt stattfinden und im Bereich der Sozialleistungen. Also Flexibilisierung der Tarifpolitik, betriebsnahe Lösungen, Einrichtung eines Niedriglohnsektors, Absenken der Tariflöhne im unteren Bereich und Absenken auch der Sozialleistungen, damit das Lohnabstandsgebot wiederhergestellt werden kann und die Arbeitslosen nicht vor die Alternative gestellt werden, lieber Sozialleistungen zu beziehen, als sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Und Rückbau des Sozialstaates und der solidarischen Sicherungssysteme, Gesundheit, Rente, Arbeitsmarkt und ein höherer Anteil an privaten Leistungen. Das, was da programmatisch vorgeschlagen wurde, aber anscheinend unter der konservativ und liberalen Regierung unter Kohl und Blüm nicht durchgesetzt werden konnte, das hat dann die rot-grüne Regierung 2003 in der Agenda 2010 und in den Hartz-Gesetzgebungen fertiggebracht. Was mit Lambsdorff begann, hat sich dann in bürgerlichen Kampagnen fortgesetzt. Die Bertelsmann-Stiftung, in der Regel waren es Kampagnen, die auch von der Industrie oder von privaten Stiftungen finanziell unterstützt wurden. Die Kampagnen hatten thesenförmig die Inhalte, erstens, der Sozialstaat ist zu teuer angesichts der Globalisierung, zweitens, der Sozialstaat ist auf die Dauer nicht finanzierbar angesichts des demografischen Wandels und selbst wenn er finanzierbar wäre, ist er fehlgeleitet, weil er die solidarischen Formen der wechselseitigen Hilfe in der Nachbarschaft oder in den Familien ausgehöhlt hat. Einige prominente Katholiken haben sich sogar verstiegen zu der sehr steilen These, dass der Sozialstaat den Willen zum Kind untergraben habe. Also Kampagnen, die man als Feldzug gegen den sozialen Staat bezeichnen kann, mit sehr fadenscheinigen Argumenten. Denn was heißt Globalisierung? Das ist ein Totschlagargument, das ist ein Zauberwort, ein Plastikwort. Deutschland gewinnt durch die Globalisierung und ist nicht deren Opfer. Sonst gäbe es nicht die dauernden Exportüberschüsse und die überwiegenden Handelspartner in den anderen westeuropäischen Ländern. Und der demografische Wandel, vor 150 Jahren mussten 8 Bauern arbeiten, um einen Nichtbauern mitzuernähren. Und heute kann ein Bauer oder eine Bäuerin 88 Nichtbauern oder Nichtbäuerinnen ernähren, aufgrund der hohen Produktivität und der Produktivitätssteigerung. In der Autoindustrie ist es ja ähnlich und da liegt auch der Ursprung der Krise, dass alle 10 Jahre die Belegschaft um ein Drittel verkürzt werden, dass in 10 Jahren die Belegschaft auf ein Drittel zurückgefahren werden kann, ohne dass ein Auto weniger das Band verlässt. Also die Produktivitätssteigerung Der Beschäftigungsgrad und die Wachstumserwartungen, das sind die wirtschaftlichen Komponenten, die die Rente finanzieren. Es kommt in einer Erwerbsarbeitsgesellschaft eigentlich nur darauf an, dass die immer kleiner werdende Gruppe im Verlauf von 100 Jahren, kleiner werdende Gruppe der Erwerbstätigen eine Menge von Gütern und Diensten, also von Waren und Diensten erwirtschaftet, die den Lebensunterhalt für sich selbst, als auch für diejenigen, die nicht mehr erwerbstätig sind und die noch nicht erwerbstätig sind, bereitstellen. Das ist das Problem, also das Verteilungsproblem innerhalb derselben Bevölkerung, die eben nur zum Teil aktiv erwerbstätig sind, aber so produktiv, dass eben davon die in der Ausbildung Lebenden und die nicht mehr Erwerbstätigen auch leben können. An diese bürgerlichen Kampagnen haben die Parteien eine Gerechtigkeitsdebatte angeschlossen. Verteilungsgerechtigkeit ist out, hört man jetzt schon mal sogar schon wieder. Verteilungsgerechtigkeit ist out, weil der Wohlstand in Deutschland so hoch ist, dass die materiellen Güter gar nicht mehr umverteilt werden müssen. Und wenn, dann ist der Staat gar nicht dazu in der Lage, weil er selbst nicht die Finanzmittel hat, um diese materielle Umverteilung vorzulegen. Der neue Name für Gerechtigkeit, der den Herausforderungen der Globalisierung, des demografischen Wandels und der technologischen Entwicklung angemessen ist, heißt Chancengleichheit. Chancengleichheit heißt, der Staat soll nicht jedem, der jetzt am Wettbewerb teilnimmt, auch noch, wenn er nicht mitkommt, individuelle Hilfen zukommen lassen, sondern er soll eine Startlinie ziehen, anpfeifen und dann laufen halt die Leute los. Diejenigen, die früh ankommen, aufgrund ihrer Leistung und aufgrund ihrer Energie oder ihrer Talente, die werden entsprechend dafür belohnt, kommen aufs große hohe Treppchen. Und diejenigen, die das nicht schaffen, müssen sich also mit weniger Honorar zufrieden geben. Eine Gesellschaft, die anerkennt, dass die Menschen unterschiedlich sind, was die Talente angeht und was die Energien angeht, muss eben halt den Einsatz, die Mobilisierung unterschiedlicher Talente und Energien auch belohnen, mit unterschiedlichen Einkommen und Vermögen. Sodass also, je stärker die Einkommen und die Vermögen in der Gesellschaft gespreizt sind, umso deutlicher wird, dass die Gesellschaft individuelle Talente und individuelle Anstrengungen lohnt. Leistung muss sich wieder lohnen. Das wird dadurch sichtbar. Neben dieser Chancengleichheit, die ja eine rein formale Chancengleichheit ist, hat man dann als herausragende Form der Gerechtigkeit die Leistungsgerechtigkeit entdeckt, weil wenn Leistung sich wieder lohnen muss, dann muss eben halt auch, da alle Menschen unterschiedlich sind und sich unterschiedlich anstrengen, das in entsprechenden Einkommen und Vermögen zum Ausdruck kommen. Das ist die Aufgabe der Gesellschaft und ist die Aufgabe des Staates, durch die Steuerpolitik und durch die entsprechenden Leistungen, Sozialleistungen oder andere Subventionen, diese Unterschiede auch herauszukitzeln aus den Leuten, um insgesamt mehr Wachstum und mehr Beschäftigung auf die Dauer und damit dann auch mehr an Verteilung für die Schwächeren bereitzustellen. Das System, das diese Leistungsgerechtigkeit verkörpert, ist der Markt. Also mehr Marktgerechtigkeit, mehr Leistungsgerechtigkeit, weniger Bedarfsgerechtigkeit und weniger Verteilungsgerechtigkeit. Das war das Gerechtigkeitsdogma, das die Parteien um 2000 herum durch die Bank, ob CDU oder SPD oder FDP, verkündet haben, dass die Bevölkerung das annimmt. Diese Kampagnen und die öffentliche Debatte, die auch durch die Medien noch verstärkt wurde, hatte dann zur Folge, dass die Regierungsvertreter weiche Knie bekommen haben, also diesem Druck der Öffentlichkeit auch nachgegeben haben. Einmal durch die Deformation der solidarischen Sicherungssysteme oder die Demontage im Rentenbereich, im Bereich des Arbeitsmarktes und auch im Bereich der Altersarmut beispielsweise. Oder der schweren Krankheit. In allen Fällen, bei diesen sogenannten Reformen, die aber nichts anderes waren als den Abbau des Sozialstaats, und zwar systemsprengend. Die solidarischen Sicherungssysteme wurden ja runtergefahren auf Grundsicherungsniveau. Nicht mehr der Lebensstandard, der durch Erwerbsarbeit erreicht werden konnte, sollte dann in Phasen der Nichterwerbstätigkeit, der Krankheit oder der Armut aufrechterhalten sein, sondern diese zugesagten Leistungen, die auch durch Beiträge erworbenen Leistungen wurden, durch Gesetz abgesenkt. Auf das Niveau, mehr oder weniger auf das Niveau von, tendenziell jedenfalls, am Rand der Armutsschwelle. Man kann das in drei Sätzen zusammenfassen. Erstens, gesellschaftliche Risiken. Armut, Arbeitslosigkeit, schwere Krankheit, die den Einzelnen ja nicht zuzurechnen sind, die nicht dafür verantwortlich sind, wurden individualisiert. Die Arbeitslosen sind faule Säcke. Wer krank ist, hätte mal sich anders ernähren sollen oder nicht so riskant seine Freizeit verbringen sollen. Wenn man das geschafft hat, solche gesellschaftlichen Risiken den Einzelnen aufzuladen, als individuelle Risiken, dann kann man ja auch sagen, warum soll dann die Solidargemeinschaft für individuell verursachte Risiken aufkommen? Also Rückbau der solidarischen Sicherungssysteme, Appell an die private Vorsorge. Das ist für Wohlhabende kein Problem, nur für diejenigen, die eh schon mit ihrem Einkommen nicht kaum was anderes als den normalen Konsum bewältigen können. Und das würde dann im Endeffekt heißen, dass soziale Grundrechte auf Arbeit, auf Einkommen, auf menschenwürdiges Leben, auf Beteiligung an den materiellen, sozialen und kulturellen Gütern, die in einer Gesellschaft als unabdingbar gelten, dass also solche sozialen Grundrechte in private Tauschverhältnisse überführt werden. Eingliederungsvereinbarungen angeblich auf gleicher Augenhöhe, dabei ist es ein absolut schräges Verhältnis und es wird mit der Zwang dafür gesorgt, dass Leute sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Krankheit, kein Rechtsanspruch, Gesundheitsgüter zu erhalten, sondern man wird verwiesen auf den privaten Markt, auf den Sozialmarkt, auf den Gesundheitsmarkt, um eben durch die Kaufkraft sich die entsprechende Versorgung in den Krankenhäusern zu besorgen. Und das Schärfste, was an Deformation der solidarischen, der sozialen Sicherung den Regierenden eingefallen ist, ist die Entregelung der Arbeitsverhältnisse. Weil diese Abstiegsspirale durch Hartz IV oder durch den Abbau der sozialen Leistungen ja in die Mitte der Gesellschaft, auch in die Mitte der Erwerbstätigen hineinreicht. Um den Kern der Belegschaften hat sich dann durch verschiedene Gesetze, die sind ja nicht alle nicht vom Himmel gefallen, befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit, Teilzeitarbeit, überwiegend für Frauen, Scheinselbstständigkeit, Minijobs, Midijobs, 1-Euro-Jobs, das sind ja alle Ergebnisse von Gesetzen, die diese Veränderung herbeigeführt haben. Die Entregelung der Arbeitsverhältnisse, die soziale Entsicherung ist ein bewusst politisch, vielleicht nicht mutwillig, aber politisch fahrlässig, vielleicht in Kauf genommene Veränderung, die am Ende dazu geführt hat, dass das Armutsrisiko in den letzten 20 Jahren Jahr für Jahr gestiegen ist, dass ein Niedriglohnsektor eingerichtet worden ist. 8 Millionen Menschen sind in diesem Niedriglohnsektor anzusiedeln, der dadurch bestimmt ist, dass unterhalb des 60% des Durchschnittseinkommens Löhne gezahlt werden. Dass Menschen 8, 10, 12 Stunden voll erwerbstätig sind und Armutslöhne beziehen oder Löhne beziehen, die noch unterhalb der Armutsschwelle liegen. Dass die Tarifbindung im Osten nur noch 50% der Beschäftigten erfasst, im Westen sind es etwas mehr, sind es also 2/3. Dass das Armutsrisiko ja ein tendenzieller Ausschluss auch von den Gütern ist, die die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Und mit dieser Abwärtsspirale bis auf Hartz IV und bis in die Armutslagen hinein ist die Perspektive auch offensichtlich, dass Armut auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Skala der Reichtum anzusiedeln ist. Das heißt, diese Entregelung der Arbeitsverhältnisse hat zu einer Schieflage der Einkommens- und Vermögensverteilung geführt, dass die Schere der Einkommensverteilung in den letzten 20 Jahren sich immer mehr ausgeweitet hat. Damit bin ich beim zweiten, Finanzkrise. Das hat ja wohl damit etwas zu tun, dass praktisch Einkommens Lagen entstehen, die nicht mehr für den normalen Konsum ausgegeben werden müssen, die zurückgehalten werden können, die gespart werden können, Vermögensbildung, Führung. Das ist schon bei den Leuten, bei den Wohlhabenden, die also über entsprechende Einkommen verfügen. Aber erst recht, wenn man praktisch in den Bereich des Reichtums hineingerät und der liegt da, wo man praktisch von den Erträgen des Vermögens leben kann. Darunter ist eigentlich, kann man nicht von Reichtum reden. Diese Entwicklung ist ja offensichtlich. Der Reichtum, den die deutsche Bevölkerung produziert, gemeinsam erstellt, die Wertschöpfung, die Jahr für Jahr erstellt wird, ist extrem im Verhältnis zu den 70er, 60er Jahren extrem ungleich verteilt. Und darin liegt möglicherweise eine Ursache der Finanzkrise. Damit will ich jetzt weiterfahren. Die Finanzkrise. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Banken, der frühere Konzernchef der Commerzbank, Klaus-Peter Müller, sagt, die Banken haben Fehler gemacht. Sicher. Nun hat er das vor 5 oder 6 Jahren auch schon gesagt, nach der Asienkrise. Wir haben Fehler gemacht, wir haben nicht gedacht, dass die Aufwärtsentwicklung auf den Aktienmärkten so schnell abbrechen könnte. Hat er gelernt aus diesen Fehlern. Interessanterweise gesteht er, dass Fehler machen zu, sagt aber nicht, welche Fehler gemacht wurden. Und dass die eigentliche Ursache der gegenwärtigen Krise im Staatsversagen liegt. Denn einmal hätte der Chef der US-amerikanischen Zentralbank, Greenspan, eine Politik des leichten, des lockeren Geldes betrieben, um die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. Nach dieser Blase der neuen Wirtschaft, nach dem Platzen der Blase der neuen Wirtschaft in den 90er Jahren und nach dem Terroranschlag von 2001. Das ist das eine Versagen. Das andere Versagen lag aber darin, dass die Bush-Regierung die Lehman Brothers Bank hat fallen lassen. Denn, so sagt Klaus-Peter Müller, denn wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir, die Commerzbank, schöne Zahlen gehabt. Also der Fehler liegt anderswo, beim Staat. Und wenn Fehler zugegeben werden oder wenn Fehler analysiert werden, dann sind das eher Fehler, die so in finanztechnischen Dimensionen liegen. Dass vielleicht irgendwelche Häuslebauer zu gierig waren, um Häuser zu kaufen oder Hypotheken aufzunehmen, die sie nicht haben zurückzahlen können, von denen sie haben sehen können, dass sie sie nicht zurückzahlen können. Oder Händler, die also diese Häuslebauer mit ihren Träumen vom Eigenheim über den Tisch gezogen haben. Oder Ressortleiter, die sehr nachlässig ihre Angestellten und ihre Geschäftspraktiken überprüft haben. Oder dass innerhalb des Unternehmens oder innerhalb benachbarter Banken die Kontrolle und die Übersicht verloren gegangen ist. Man weiß natürlich auch, dass faule Kredite oder verbriefte Kredite auseinandergenommen, gebündelt, wieder auseinandergenommen, neu verkauft, versichert und dann in die globalen Finanzströme hineingeleitet wurden. Und das wären halt die Fehler gewesen, die innerhalb des Bankensystems oder auch innerhalb des Finanzsystems gemacht worden seien. Also insgesamt riskante Geschäftspraktiken, Kreditverbriefungen, abgesicherte, strukturierte Kreditverbriefungen, die dann auch nochmal außerhalb der Bilanz und damit außerhalb der öffentlichen Aufsicht und Kontrolle in Zweckgesellschaften untergebracht worden, die also Geschäfte machen konnten, die keiner Aufsicht und Kontrolle mehr unterlagen, gerade im Schatten von Banken. Oder dass man, wenn man über die Risiken eines einzelnen Unternehmens oder die Risiken von einzelnen Finanzgeschäften hinausschaute, wenn das mal geschah, dass man also die Marktrisiken, die durch das Auf und Ab der Aktienkurse oder überhaupt der Wertpapiermärkte entstanden, wenn man die dann also zu erfassen versucht hätte in Modellen, dann waren diese Modelle immer an Vergangenheits-, an guten und schönen und interessanten Zahlen orientiert, aber nicht an Zukunftsturbulenzen, die so nicht abzubilden waren, weil es eben Zukunftswerte waren. Also man hat schon irgendwo auch zugegeben, dass da im System Würmer liegen oder dass da es kracht. Ich möchte jetzt diese Überlegung, dass Systemrisiken den Ausschlag gegeben haben für die Finanzkrise und nicht individuelles Versagen von gierigen Managern oder von fahrlässigen Bankern. Und da scheinen mir insgesamt, glaube ich mal, 5 Systemdefizite zu erfassen versucht. Denn wenn man als Sozialethiker an solche komplexen Systeme wie die Wirtschaft, die Politik oder das Bildungssystem oder das Gesundheitssystem herangeht, darf man vermutlich nicht in erster Linie nach individuell Schuldigen fragen. Das ist an sich eine bewährte Methode. Diesmal sind es die gierigen Banker, früher waren es die faulen Säcke der Arbeitslosen. Also es werden immer Systemkrisen oder Systemdefizite werden auf die Schultern von irgendeinem Einzelnen oder irgendwelchen Einzelnen abgeladen. Ein renommierter Sozial- und Wirtschaftsethiker hat einmal gesagt, die Wirtschaftsethik kümmert sich nicht in erster Linie um das Fehlverhalten von Spielern, also nicht um die Spielzüge, der Fußball auf dem Spielfeld, sondern um die Formulierung der Regeln, nach denen gespielt wird. Fußballer sind ja nicht verantwortlich, wenn die Regeln schief sind, fair, unfair sind. Dafür, sondern dann muss man sich an die wenden, die gleichsam das Spielfeld ausgemessen haben, die entsprechenden Linien haben formuliert und die entsprechenden Regeln. Und das möchte ich auch hier tun. Und da ist das Erste, was mir auffällt, was auch irgendwo manchmal genannt wird, dass in den letzten 20 Jahren ein Wirtschafts- Dogma oder eine Wirtschaftstheorie und eine Wirtschaftspolitik in den Köpfen aller fast lebendig war, die sagt, vertrau auf die Selbstheilungskräfte des Marktes. Der schlanke Staat ist der beste aller möglichen Staaten. Und wenn die Notenbank die Inflation bekämpft, braucht es überhaupt keine Wirtschaftspolitik mehr. Dahinter steckt natürlich das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Marktes, das Vertrauen auf individuelle Entscheidungen, in dem jeder seinem Nutzen folgt und wie gleichsam durch eine restabilisierte Harmonie oder durch die unsichtbare Hand oder den lieben Gott oder durch irgendeine Evolution kommt dann am Ende etwas heraus, was allen wohltut. Das ist, meine ich, der Mikroblick. Und dieser Mikroblick hat ja systematisch auch alle Systemrisiken aus den einzelnen Geschäften, aus den Praktiken der einzelnen Bank oder eines einzelnen Finanzunternehmens ausgeklammert. Sie haben ja noch nicht mal zu den anderen Unternehmen richtig hingeschaut. Das war, denke ich mal, Methode. Das war ja auch in anderen Bereichen so. Das, was einem Unternehmen gut tut, das ist gesund für die gesamte Wirtschaft. Ich kann mich erinnern, als Daimler-Chrysler-Chef im Ruhrgebiet einzelne Betriebe dazu brachte oder unter Druck setzte, auf zusätzliche Zahlungen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld zu verzichten, um angeblich den Betrieb zu retten. Das hat sowohl der Daimler-Chrysler-Chef als auch der Siemens-Chef versucht gemacht, mit Erfolg sogar, fürs Unternehmen. Und der Kanzler hat gleich hinterhergerufen, das sei modellhaft für Deutschland. Da ist mir deutlich geworden, dieser Mikroblick, das ist gleichsam ein Tunnelblick, wo man irgendwo ein Licht hinten sieht und nicht merkt, dass es der gegenkommende Zug ist. Also dieser Mikroblick, der alle wirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen und systemischen Zusammenhänge ausklammert, das fand ich typisch für diese Transaktionen, für diese Finanzgeschäfte auf den Finanzmärkten, in Banken und Versicherungen und Investmentfonds. Das ist das Erste. Zweitens, ich denke, die Finanzkrise oder diese explosivartige Vermehrung der Finanzgeschäfte und der Finanzunternehmen wäre nicht möglich gewesen ohne, ich nenne das mal jetzt die monetäre Revolution. Es gab immer monetäre Revolutionen, das einfach aus dem Metallgeld, das man mit sich herumschleppen musste, das war ja schon eine Revolution, dass nicht irgendein Händler seinen Handkarren nahm und dann einen Sack Korn und eine Ritterrüstung und irgendwelche kostbare Uhren auflädt und jetzt durch die Lande zieht und fragt, wer will das haben und wo kann ich das finden, was ich gerade brauche. Dass man das Geld erfunden hat, das Münzgeld, also ein Zahlungsmittel, das überall anerkannt wurde, leicht, wahrscheinlich mehr oder weniger leicht zu tragen, aber vor allen Dingen, man musste jetzt nicht die Waren Ware gegen Ware tauschen, sondern man konnte Geld gegen Ware und Ware gegen Geld tauschen. An sich eine geniale Erfindung, könnte man sagen. Aber die zweite geniale Erfindung war, dass man nicht mehr Metall jetzt als Geld nahm, sondern einfach Papier, Scheine, also Zettel, auf denen was stand, was überhaupt nicht dem Wert des Papiers entsprach. Und trotzdem hat jeder gedacht, ja, das sind also 1 Mark, das sind 10 Mark, das sind 90 Mark, obwohl das Papier immer gleich billig war. Ist auch eine geniale Erfindung, dass man also leichtes Geld in Umlauf brachte. Aber mit der Garantie, dass mit diesen Papieren Waren gekauft werden können. Und dann gab es auch noch eine monetäre Revolution, dass der Bankenapparat geschaffen hat. Der Bankenapparat hat ja dann nicht mehr das sogenannte staatlich garantierte Geld ausgezahlt, sondern auch wieder nur Zettel. Aber auf denen stand jetzt nicht der Stempel des Staates, sondern da stand eigentlich nur der Stempel der Bank. Und da also diese Zettel angenommen wurden, weitergereicht wurden und anschließend zur Bank wieder zurückgebracht wurden, es gab es also einen Kreislauf, den das Bankensystem, das private Bankensystem aus sich heraus schaffen konnte. Das nennt man die fast unbegrenzte Kredit- und Geldschöpfungsmacht des Bankensystems. Fast, sagt immer jetzt ein Banker, musst du sagen, nicht unbegrenzte Kreditschöpfungsmacht, weil solange die Zentralbank den Banken vorschreibt, dass sie also einen gewissen Satz zurückhalten müssen an Zentralbankgeld und der Basis dieses Zentralbankgeldes, das sie zurückhalten müssen, können sie natürlich Kredite schöpfen, aber nicht unendlich, sondern entsprechend den Vorschriften, die die Zentralbank ihnen macht. Trotzdem, die ungeheure Dynamik des Kapitalismus beruht darin, dass diese Geldversorgung außerordentlich elastisch ist. Nahezu fast unbegrenzt. Und jetzt kommt noch eine monetäre Revolution. Bisher in armen Gesellschaften in der Regel immer dient das Geld eigentlich nur als Tauschmittel, um Waren zu kaufen. Aber je wohlhabender eine Gesellschaft ist, umso weniger ist der Anteil der Einkommen, die sie beziehen, der dem Warenerwerb gewidmet ist. dann wird Geld plötzlich nicht nur Tauschmittel, sondern Vermögen, Vermögensgegenstand. Das auch gleichwertig konkurriert mit langlebigen Gebrauchsgütern, mit Häusern, mit Produktionsanlagen und Fabriken und dergleichen mehr. Und das, denke ich, ist die Revolution, die Finanzmärkte sprudeln lässt. Das aus Einkommen, das nicht wieder in den Kreislauf, um Waren zu kaufen, entsteht, Vermögen gemacht werden kann und als Vermögenswert dann auch gehandelt werden kann. Und das war, meine ich, 1973 ganz extrem der Fall, als erstens das frühere Bretton Woods-System zusammenbrach mit den festen Wechselkursen. Die Amerikaner hatten ja zugesagt, dass sie jeden Dollar, der angeboten wird, in Gold einlösen. Diese Verpflichtung haben die US-Amerikaner aufgehoben, als das nicht mehr zu leisten war. Das Ergebnis war, dass der Dollar absackte und fast im gleichen Atemzug die ölexportierenden Länder in dem Ausmaß, wie der Dollar verfiel, ihre Preise erhöht haben. Und in dem Augenblick, durch die fast Versechsfachung des Ölpreises, entstanden ja Einkommen oder wurden Einkommen aus den Industrieländern in die ölexportierenden Staaten hingeschoben, die gar nicht verwerten konnten. Und die haben nichts Besseres getan, als das den Banken aus den Industrieländern wieder zurückgebracht. Die Banken konnten damals in der Krise der Industrieländer das Geld auch nicht in Kredite ummünzen. Dann haben sie den lateinamerikanischen Ländern zu negativen Zinsen die Kredite gegeben und das Geld und das Kapital und das Geld gegeben. Also da wurde Geld dann zum ersten Mal, meine ich, großflächig oder weltweit mehr zum Vermögen als zum Tauschmittel. Ein dritter Aspekt scheint mir gerade mit dieser Geldvermehrung der ungeheuren Kreditschöpfung und Geldschöpfung in der monetären Sphäre, dass Güter, Märkte und Vermögensmärkte anders ticken, unterschiedlich ticken. Gütermärkte, könnte man sagen, werden gesteuert und gebremst oder angetrieben durch reale Kosten, Produktionskosten, Arbeitskosten, Kosten für Grund und Boden, Kosten der Natur, Inanspruchnahme. Und auf der anderen Seite durch Kaufkraft, durch reale Kaufkraft, das heißt durch reale Einkommen. Das sind reale Werte, die letztlich in realen Bedürfnissen von Menschen und in reale Inanspruchnahme von Ressourcen zustande kommen. Und damit gibt es eine Begrenzung nach oben und nach unten. Vermögenswerte ticken anders. Geldvermögen ticken durch subjektive Erwartungen. Was ist ein Haus in 10 Jahren wert? Das Zweifache, das Fünffache, das Zehnfache. Das hängt von Stimmungslagen ab. Oder was ist eine Aktie wert? Ein Unternehmenswert? Auch. Das sind subjektive Erwartungen. Und in der Regel sind sie kurzfristig. Das war auf den Finanzmärkten der Fall. Alle 4 Jahre musste der Wert eines Unternehmens schön durch einen Manager dargestellt werden. Und wenn es Kapitaleigner gab, die dem glaubten, dann haben sie also ihnen Kapital zur Verfügung gestellt. Die Aktienkurse stiegen und sie stiegen auch dann, wenn Leute entlassen wurden. Das sind dann einfach nur noch, ja, man könnte sagen, Träume, Illusionen, Gerüchte, subjektive Erwartungen, die gleichsam Vermögenswerte bis ins Unendliche steigen lassen und aber auch gleichsam ohne Zusammenhang mit der realen Wirtschaft dann auch in den Boden fallen lassen. Das ist ja jetzt nur auf der Vermögensseite, dass also Vermögenswerte von subjektiven Erwartungen bestimmt sind. Finanziert werden die Vermögenswerte und die Erwartungen durch Kreditschöpfung und das heißt durch Verschuldung. Es wurden Vermögenswerte aufgebaut, indem also die steigenden Vermögen durch Verschuldung zustande kamen. Kreditschöpfung auf der einen Seite fast unendlich. Das sind erhebliche Grenzen, sowohl in den USA als auch in Deutschland, gesetzlich aufgehoben worden, die also diese Kreditschöpfung begrenzen konnten oder begrenzt haben. Zumal auch außerhalb des Bankenapparates natürlich Unternehmen entstanden sind oder Finanzplätze genutzt wurden, wo also diese öffentlichen Beschränkungen und öffentliche Aufsicht und Kontrolle gar nicht galt. Das, meine ich, wäre eine erhebliche Ursache gewesen, diese unbegrenzte Kreditschöpfungsmacht, die da natürlich auch jetzt als subjektive Erwartung so hoch geschaukelt hat, dass es gar keine Grenze für diese Steigerung der Vermögenswerte gab. Viertens, hinter dieser unterschiedlichen Steuerung der Finanzmärkte oder der monetären Sphäre stehen, meine ich, 2 Finanzstile, die miteinander rivalisiert haben. Seit den 70er und erst recht in den 90er Jahren. Das ist einmal der Wirtschafts- und Finanzstil des rheinischen Kapitalismus oder des Managerkapitalismus. Und der Wirtschafts- und Finanzstil des angelsächsischen oder des angloamerikanischen Finanzkapitalismus. Ich will jetzt ganz knapp 4 Merkmale des Manager, des europäischen und rheinischen Kapitalismus kennzeichnen. Der ist bankendominiert. Auf der einen Seite die Banken, ihre Vorstände, ihre Aufsichtsräte und auf der anderen Seite die großen, früher Industrieunternehmen, Vorstände, Aufsichtsräte. Gesteuert werden diese Unternehmen durch Kredite, durch Kreditbeziehungen der Banken und durch die personelle Verflechtung und auch finanzielle Verflechtung, dass zum Beispiel die Banken Industriebeteiligungen hielten, um die Kredite abzusichern. Zweitens, das Unternehmen ist ein Personenverbund, durch Kooperation bestimmt. Die Manager versuchen einen Interessenausgleich zwischen Belegschaften, Aktionären, Banken, Kunden, Zulieferern und auch den staatlichen Einrichtungen oder kommunalen Einrichtungen herzustellen, in deren Gebiet das Unternehmen liegt. Diese Kooperation im Unternehmen. Es gibt darüber hinaus eine Kooperation auf der gesellschaftlichen Ebene zwischen Staat, Wirtschaftsverbänden, Wohlfahrtsverbänden und zivilgesellschaftlichen Initiativen. Das ist das, was so den rheinischen, so hat Michel Albert das genannt, den rheinischen Kapitalismus kennzeichnet. Das ist ein Kooperationsmodell. Man versucht Verständigung. Natürlich konfliktreich, soziale Bewegungen gehen auf die Straße und mischen das Parteiensystem auf. Auf der anderen Seite wird aber immer wieder versucht, so einen neuen Konsens, so eine neue Übereinstimmung zu finden. Und das Letzte ist, dass die soziale Sicherung, also die zweite Säule dieser Marktwirtschaft, die sogenannte soziale Marktwirtschaft, durch solidarische, umlagefinanzierte Sicherungssysteme erfolgt. Fürs Alter, für die Risiken des Alters, der Arbeitslosigkeit, der Krankheit. Der Finanzkapitalismus, könnte man jetzt eben etwas natürlich schwarz-weiß gemalt, umgekehrt so charakterisieren. Erstmal ist der Kapitalmarkt, also marktdominiert. Märkte für Wertpapiere und Derivate. Nur, auf diesen Märkten sind jetzt nicht tausende oder millionenfache Aktionäre, die da über die Börse oder sonst wo handeln, sondern es sind, man sagt, Intermediäre. Es sind also Vermittlungsinstanzen, Großbanken, Versicherungskonzerne, Investmentgesellschaften, Finanzinvestoren. Also riesige Konzerne, riesige Gebilde, die Einlagen der Aktionäre aufnehmen, aber massiv dem ganzen Potenzial der vielen Anlagen sich offensiv an die Unternehmen richten und versuchen, die Unternehmen umzustrukturieren. Natürlich sagen sie immer, sie stellen Kapital für die Unternehmen zur Verfügung, die das brauchen, damit sie wieder flott werden. Was sich auch in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie sich in ein Unternehmen einkaufen und dann auch nochmal kreditfinanziert, dass sie diese Schulden dem Unternehmen aufladen, das Unternehmen in seine Einzelteile zerlegen, die Filetstücke herausfiltern, den Rest verschrotten samt den Belegschaften und dann nach 3 oder 4 Jahren das Ganze mit Gewinn verkaufen. Das wären so die Hedgefonds, also die Heuschrecken oder die aggressiven Hedgefonds, müsste man dann sagen, und auch die etwas offensiv und aggressiv vorgehenden Finanzinvestoren. Das ist das Erste, also dieser Finanzstil ist Kapitalmarkt, marktdominiert. Das Zweite, die doktrinären Leitbilder, von denen dieser Finanzkapitalismus geprägt ist, den gibt es natürlich auch im rheinischen Kapitalismus, das ist mehr Solidarität, das ist Verständigungsorientierung. Aber dieses doktrinäre und veränderte Leitbild heißt Shareholder Value. Das Unternehmen, der Wert eines Unternehmens ist ausschließlich durch eine Finanzkennziffer definiert. Es zählt nicht der Markterfolg, der Umsatz, also der Markterfolg, dass also Konsumentenbedürfnisse befriedigt werden oder dass qualifizierte Arbeitskräfte eingekauft werden oder dass das Arbeitsvermögen veredelt und kultiviert wird, sondern es zählt nur dieser Shareholder Value und dieser Shareholder Value ist seltsamerweise und nicht seltsamerweise ein Zukunftswert. Das heißt, das sind zukünftige Finanzströme oder der Saldo zukünftiger Finanzströme abdiskontiert auf die Gegenwart. Da zeigt sich das wieder, dass es nicht um reale Faktoren geht, sondern um Erwartungen. Gerüchte. Die Börse ist ein Markt für Gerüchte. Wenn es also einem schauspielerisch begabten Unternehmer gelingt, vor den Aktionären, also vor der Hauptversammlung oder sonst wo in der Öffentlichkeit, die Zukunftsaussichten des Unternehmens glorreich darzustellen, dann springt der Aktienkurs und seltsamerweise, der Aktienkurs ist gleichsam wie der Maßstab für diese berühmten Boni-Zahlungen, das heißt für die variablen Zahlungen, für das variable Entgelt oder die variablen Entgeltanteile, die der Manager bekommt. Da schließt sich der Kreis wieder. Schauspielerische Fähigkeit, Erwartungen auf die Zukunft des Unternehmens, Aktienkurs und
Kasse.
Für wenige, für die einigen. Damit ist auch deutlich, dass das Unternehmen jetzt nicht an Personenverbund ist, sondern das Unternehmen Vermögen in den Händen der Aktionäre ist. Also Kapitalanlage. Kapitalanlage der Aktionäre. Dass die Manager auch jetzt keinen Interessenausgleich mehr herstellen müssen. Im Unternehmen sollen die müssen ausschließlich die Interessen der Aktionäre bedienen. Alles andere zählt nicht. Selbst die Kundenwünsche zählen nicht. Das sieht man ja bei der Bahn oder bei der Post. Der Shareholder Value ist es und das Interesse der Aktionäre. Und es zählen schon gar nicht die Interessen der Belegschaften. Und das bedeutet dann, was die soziale Sicherung angeht, auch, dass eben halt ein Großteil der solidarischen Sicherungssysteme privat organisiert ist, kapitalgedeckt. Und dafür sind ja die Investmentgesellschaften, Kapitalgesellschaften, Beteiligungsgesellschaften da. Kommt zum letzten Systemfehler, dass hinter dieser Rivalität dieser beiden Finanzstile natürlich die Hegemonialmacht USA steht. Und da gibt es keine Rivalität mehr. Das ist längst oder das war oder ist immer noch mehr oder weniger entschieden, dass einmal die Hälfte aller Vermögensbestände, aller Geldvermögensbestände in den USA beheimatet ist. Und zum anderen, dass allein die USA immer noch wirtschaftliche, politische und militärische Potenzial verfügen, ihre Interessen weltweit durchzusetzen, selbst im äußersten Fall militärisch. Das drückt sich in einem Phänomen, einem ökonomischen Phänomen aus, global, dass die USA seit Jahrzehnten sich erstens eine enorme private Verschuldung der Haushalte, also eine Verschuldung der privaten Haushalte leisten. Es wird kaum gespart in den USA. Dass sie gleichzeitig sich enorme Staatsdefizite, öffentliche Haushaltsdefizite leisten, aufgrund zum Teil auch wegen Rüstung. Und das Ergebnis ist, dass riesige Leistungsbilanzdefizite von Jahr zu Jahr erzeugt werden. Das hat auf der anderen Seite der Welt oder auf anderen Seiten der Welt natürlich die Konsequenz, dass in bestimmten Ländern US-Dollars gehortet werden als Devisenüberschüsse oder als Exportüberschüsse wie in Deutschland. Diese globalen Ungleichgewichte mit diesem enormen USA-Leistungsbilanzdefizit schafft natürlich auch Kreditbeziehungen, Verschuldung, internationale Verschuldung und entsprechende Vermögensbestände, Vermögensaufbauten, Devisenbestände in bestimmten Ländern. Das ist also Japan, China und unter anderem auch Deutschland. Diese globalen Ungleichgewichte sind natürlich jetzt nicht Naturereignisse, sondern die sind zum Teil eben durch ökonomische, wirtschaftliche und militärische Macht erzeugt. Die OPEC-Länder wollten vor einiger Zeit ihre Devisenreserven neben Dollar auch in Euro anlegen. Das wurde ihnen vom Internationalen Währungsfonds untersagt. Die OPEC-Länder wollten auch praktisch in Euro ihre Ölrechnung begleichen lassen. Das wurde auch untersagt. Und die ASEAN-Länder hatten nach der Asienkrise vor, einen eigenen Währungsraum oder zumindest eine währungspolitische Koordination herzustellen. Das wurde ihnen auch vom Internationalen Währungsfonds und den USA untersagt. Also hinter diesen globalen Ungleichgewichten steckt natürlich einfach die außerordentlich, bisher noch außerordentliche unilaterale Hegemonie der USA. Es könnte sein, dass die Finanzkrise dazu führt, ein multilaterales Währungsregime und auch Weltregime zu etablieren. So, nun will ich fragen, wie kann denn dieser Finanzkapitalismus demokratisch angeeignet werden? Erster Ruf, der ertönte, durch den Staat. Klar, durch wen sonst? Also, der Staat muss jetzt die Krise regeln. Nun ist der Staat leider nicht die Lösung der Krise, sondern Bestandteil der Krise. Einmal, weil er jahrzehntelang eigentlich als kooperative Geisel im Sinn der Finanzmärkte agiert hat. Der frühere Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Breuer, sagte mal, dass die Finanzmärkte die fünfte Gewalt in der Demokratie seien. Das heißt, die nationalen Regierungen werden durch die millionenfachen Abstimmungen auf den Finanzmärkten besser kontrolliert als durch die vierjährigen Parlamentswahlen. Sie werden dahingehend kontrolliert, dass sie Steuern senken, Löhne senken, Lohnnebenkosten senken und möglichst wenig Umverteilung machen zugunsten der Interessen der Kapitaleigner. Und es sieht ja manchmal so aus, manche kritische Sozialwissenschaftler sprechen auch davon, dass also in einer Postdemokratie die nationale Regierung Territoriumsunternehmer ist, die Bevölkerung fit macht für den internationalen Wettbewerb und dass sie in dieser Hinsicht eine vernünftige Politik betreiben Wenn das Volk das nicht versteht, muss man das ihm vermitteln oder muss warten, bis es zur Einsicht kommt. Die Politik achtet nicht mehr auf die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, sondern hat ihre Kommissionen, ihre Berater, ihre Beauftragten für dies und jenes. Und was die ausgehandelt haben, das wird dann als politisch vernünftig, als ohne Alternative natürlich immer dem Volk vorgetragen. Das ist das eine, dass sie also sich als kooperative Geiseln zur Verfügung gestellt haben. Und das kann man auch an einzelnen Beispielen lesen, nachvollziehen. Die rot-grüne Regierung hat einen Finanzförderplan entwickelt und hat da die Anlagemöglichkeiten in Investmentfonds, auch in Hedgefonds erleichtert. Hat sie hier zugelassen hier in Deutschland, hat die Finanzinvestoren steuerlich so privilegiert behandelt, dass sie praktisch keine Steuern zahlen. Diese Öffnung der Märkte, die Liberalisierung der Kapitalmärkte ist politisch beabsichtigt gewesen. Vielleicht fahrlässig oder mutwillig. In den USA ist es ähnlich. In den USA hat man die Bilanzregeln verändert, aktuelle Werte, damit also die Unternehmensbewertung steigen konnte. Und man hat auch für Investmentgesellschaften die Deckelung der Kredite im Verhältnis zum vorhandenen Eigenkapital aufgehoben. Es gibt erheblichen Anteil der politischen Instanzen an dieser Entfesselung, der Entregelung der Finanzwirtschaft. Insofern ist auch die Reaktion auf die Krise durch die Politik gar nicht anders, als wie die Finanzmärkte reagiert haben. Fallweise, also im Mikroblick, isoliert, unter dem Druck anderer Länder und sehr widersprüchlich. Erst hat man gesehen, Deutschland gesagt, das ist ein USA-Problem, es geht uns nichts an. Dann hat man sich gegen gemeinsame europäische Lösungen gewandt und musste dann nachher doch das tun, was erstens die USA, zweitens Großbritannien und schließlich die anderen europäischen Länder übereinstimmend dann also auch vorgegeben hatten. Dann sagte man, keine Bank für faule Kredite. Wer weiß, wozu die deutsche Regierung noch gedrängt werden wird, wenn rundherum bestimmte Maßnahmen ergriffen werden. Und das Konjunkturpaket ist ja nun alles andere als durchdacht oder als zukunftsorientiert. Die Diskussionen, die geführt wurden, nachhaltig zu wirtschaften, dem Klimawandel Rechnung zu tragen, das, was die Gesellschaft zusammenhält, wieder stärker zu betonen, das ist ja alles vergessen. Der Konsum ist das Wichtigste, die Autoindustrie ist wichtig, ob nachhaltig oder nicht, spielt keine Rolle. Die Industriearbeit ist zentral und nicht die Arbeit an den Menschen, in der Erziehung und der Bildung. Und wenn für Schulen und Hochschulen was getan wird, dann geht es in die Bauten, aber es geht nicht in die Menschen. Der Export ist wichtiger als der Binnenmarkt und die Arbeitsplatzgarantie ist wichtiger als die ökologische Nachhaltigkeit. Vom Staat kann man vielleicht was erwarten, aber auch nicht allzu viel. Wie sollte eine demokratische Aneignung dieses Kapitalismus aussehen? Ich denke, normative Überzeugungen, im Unterschied zu dem, was uns damals als neue Gerechtigkeit eingeredet wurde, müsste ansetzen, finde ich, beim Wert der Arbeit. Gute Arbeit, wie sie gewünscht wird, ein angemessenes Einkommen, einen sicheren Arbeitsplatz, ein gutes Betriebsklima, eine Arbeit, die sinnvoll ist, auf die man stolz sein kann, wenn man nach Hause geht. Kann solche gute Arbeit unter kapitalistischen Verhältnissen überhaupt möglich sein? Eigentlich nur, wenn erstens die normative Gerechtigkeit heißt Gleichheit, moralische Gleichheit, dass eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft dadurch zusammengehalten wird, dass wir uns wechselseitig zugestehen oder anerkennen, dass jeder und jede als gleiche Person mit gleicher Würde behandelt und anerkannt wird. Das ist die Grundlage, denke ich mal, dass gewirtschaftet wird in einer demokratischen Gesellschaft. Das muss nicht heißen, dass jeder das Gleiche verdient oder dass jeder gleiche Einkommen hat, aber es muss zunächst einmal diese moralische Gleichheit unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, von der Leistungsfähigkeit her in der Gesellschaft und dann auch in der Wirtschaft gelten. Die Differenzen an Einkommen und Vermögen, die müssen zurückzuführen sein auf persönliche Eigenschaften und nicht auf das Einkommen der Eltern, auf die Beziehung der Eltern, auf den Rang, den die Eltern einnehmen oder auf sonstige von außen kommende Eigenschaften. Und dann denke ich, die Norm des privaten Eigentums. Das Eigentum verpflichtet, steht im Grundgesetz. Die Unternehmer haben gesagt, aber zu nichts. Eigentum verpflichtet, das ist ja offen gelassen. Es ist schon mal eine Unterscheidung wichtig, die in der christlichen Tradition immer eine große Rolle gespielt hat. Es macht einen Unterschied, ob es um meine Klamotten geht, die ich anziehe, ob es um mein Auto geht oder vielleicht um mein Haus, das ich gebrauche, oder ob es um Eigentum an Produktionsmitteln geht. Denn diejenigen, die nach der Bauernbefreiung eben nicht befreit wurden von ihrem Grund und Boden, haben ja diesen Grund und Boden und diese Sachen und auch das Geld mit in die sogenannte Erwerbsarbeitsgesellschaft hineingenommen, während die Bauern, die befreit wurden, natürlich ihren Arbeitgeber, ihre Partnerin und ihren Wohnort frei wählen konnten, aber trotzdem nur ihr Arbeitsvermögen hatten, um den Lebensunterhalt zu erwerben. In einer solchen Arbeitsgesellschaft kann ja der Arbeitgeber oder der Anteilseigner seine Produktionsmittel eigentlich nur rentabel verwerten, wenn er auf fremde Arbeit zurückgreift. Andererseits, derjenige, der über das Arbeitsvermögen verfügt, kann seinen Lebensunterhalt nur gewinnen, indem er sich einem fremden Willen unterwirft und indem er seine Arbeit einem anderen anbietet und auch bittet, dass sie angenommen wird. Also von Haus aus sind die Schieflagen vorprogrammiert zwischen diesen beiden sogenannten Partnern auf dem Arbeitsmarkt oder auf den Arbeitsmärkten. Aber das Wichtigste scheint mir zu sein, wer jetzt seine Arbeit einbringt, damit also Kapital rentabel verwertet wird, hat natürlich einen ganz anderen Anteil an dieser Verwertung, an der Wertschöpfung, als jetzt angeblich der Arbeitgeber ihm zuzubilligen gewillt ist. Und das ist die Frage nach dem gerechten Lohn. Der gerechte Lohn kann bedarfsgerecht gegeben werden, aber das ist vorbei. Die kirchlichen Traditionen haben immer den bedarfsgerechten Familienlohn propagiert. Aber der setzte voraus, dass einer erwerbstätig ist, nämlich der Mann, und die Frau zu Hause die Kinder erzieht. Heutzutage würden wir sagen, das Familienbild und das sexistische Rollenmuster, das gilt nicht mehr. Wir hängen uns oder wir entscheiden uns für den Leistungslohn. Klingt gut, jedem nach seiner Leistung. Nur, was ist wirtschaftliche Leistung? Der Bauer in Peru pflanzt Kartoffeln an und gibt die den Nachbarn, damit sie ihre Nahrungsmittelbedürfnisse befriedigen. Er leistet wirtschaftlichen Dienst. Würde er Orchideen züchten, die er nach Europa transportieren kann und die hier gekauft werden, dann erbringt er eine wirtschaftliche Leistung. Oder der Mann, der drei Kinder erzieht, privat zu Hause, leistet wirtschaftlich nichts. Seine Frau, die in der Sparkasse arbeitet und da die Geldscheine zählt oder die das Buchgeld, das elektronische Geld zählt oder tippt, die erbringt eine wirtschaftliche Leistung. Ich kann das Beispiel auch umdrehen. Aber grundsätzlich lassen wir 50% der gesellschaftlich notwendigen Arbeit außerhalb der Leistungsrechnung. Die gilt nichts, die ist nichts wert, wird auch nicht bezahlt. Es sei denn auf Umwege, oder sie würde mal erwerbstätig sein. Also Lohnersatzleistung, das gibt es ja. Leistungsgerechter Lohn. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft, in einer arbeitsteiligen Produktion kann eh nicht die individuelle Leistung zugerechnet werden einem entsprechenden Anteil am Ergebnis. Also was die Reinigungskraft oder die Designerin oder der Mann am Band beim Opel oder bei VW am Ende an Wert erbringt, das ist eine Frage der Macht, das ist eine Frage der Philosophie. Handarbeit ist nicht so viel wert wie Kopfarbeit, Männerarbeit ist mehr wert als Frauenarbeit. Also solche relativ willkürlichen Kategorien entscheiden, wie nachher das Einkommen aussieht. Und die Vorleistungen, die erbracht werden von unseren Eltern, von Freunden oder von der Gesellschaft im Erziehungs- und Gesundheitssystem, gehen ja in die Wertschöpfung ein, ohne dass das Unternehmen, meine ich jedenfalls, entsprechend zur Kasse gebeten wird. Denn wenn es heißt, niedrige Steuern, niedrige Lohnnebenkosten, das ist ja jetzt der große Hit von Frau Merkel, niedrige Lohnnebenkosten, als würden also die Lohnnebenkosten irgendwo im Bodensee verschwinden, wie der schwäbische Facharbeiter denkt oder Unternehmer denkt. Und niedrige Steuern nicht. Das ist ja die Maxime. Und das ist eigentlich die kapitalistische Verteilungsregel. In einem Unternehmen sind vier Ressourcen. Die Natur, das Naturvermögen, das Arbeitsvermögen, das Gesellschaftsvermögen und das Geldvermögen. Diese vier Ressourcen erwirtschaften die Wertschöpfung. In der betriebswirtschaftlichen Logik wird aber die Nutzung des Naturvermögens, des Arbeitsvermögens und des Gesellschaftsvermögens. Und das ist also Gesundheit, Infrastruktur, Bildung, auch die nicht erwerbstätige, also die private Erziehungstätigkeit zu Hause. Dieses Gesellschaftsvermögen wird als Kostenfaktor in die Bilanz eingestellt und Kosten muss man minimieren. Ein Faktor, also eine Ressource, nämlich das Geldvermögen, Eigenkapital oder Fremdkapital, das wird als so wertvoll angesehen, dass also es mit einem enormen, also dass es maximal entlohnt wird oder entschädigt wird. Das ist Kapitalismus pur. Und das ist dieser Finanzkapitalismus, aber auch unabhängig vom Finanzkapitalismus, war das in den letzten Jahren im rheinischen Kapitalismus auch schon so. Der Wert der Arbeit, der müsste mit den anderen Ressourcen gleichrangig entlohnt werden. Fair entlohnt werden. Also das Naturvermögen in Umweltabgaben, das Gesellschaftsvermögen in Form von Steuern, das Arbeitsvermögen in Form von Löhnen, von denen man konsumieren kann, aber zusätzlich eigentlich noch, von denen man sparen kann und die man anlegen kann für Investitionen. Es ist ja doch gar nicht einzusehen, warum denn nur aus Gewinn- und Kapitaleinkommen wieder investiert werden muss und aus Lohneinkommen nur konsumiert werden soll. Das heißt, da müssten diejenigen, die im Unternehmen sich engagieren, die müssten so viel verdienen, dass sie sowohl konsumieren als auch ihr Geld, das überflüssige, das zusätzliche Geld für Investitionen verfügbar machen können. Und alle Debatten, dass also jetzt hier Lohnumwandlung, das ist die Umwandlung von Konsumlohn in Investivlohn, das ist natürlich eine Schaumschlägerei, weil dadurch im Grunde ja die Einkommensverteilung noch schiefer wird als jetzt. Ich habe jetzt sehr viel Wert auf die Realwirtschaft gelegt und das tue ich auch immer noch mit den Bemerkungen, dass die Umwendung vom Mikroblick eine makroökonomische Perspektive in der Politik bringen müsste. Und das heißt, in den Stichworten, offensive Beschäftigungspolitik als erstes. Zweitens eine Geldpolitik, die auch beschäftigungsfreundlich ist und nicht in erster Linie den Preisniveau Stabilität sichern soll. Eine Lohnpolitik, die, wie ich eben schon sagte, orientiert ist an einer fairen Verteilung der unternehmerischen oder wirtschaftlichen Wertschöpfung. Eine Finanzpolitik, die nach der Leistungsfähigkeit Lasten verteilt und auch die Wohlhabenden beteiligt an der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben. Und das außenwirtschaftliche Gleichgewicht, das hatte ich eben versucht zu zeigen, an dieser riesigen globalen Verschuldungszusammenhänge durch auf der einen Seite die Leistungsbilanzdefizite und auf der anderen Seite die Leistungsbilanzüberschüsse. Eine realwirtschaftliche Perspektive müsste den Schlüssel in der Erwerbsarbeit suchen, meine ich. In der höheren Wertschöpfung durch Erwerbsarbeit. Die Mehrheit der Deutschen, der in Deutschland Lebenden, lebt unter ihren Verhältnissen. Nicht nur materiell, sondern vor allen Dingen vital. Ein eigenständiges Leben zu führen, Frauen wie Männer, in gelingenden Partnerschaften zu leben, den Kinderwunsch oder die Kinderwünsche sich erfüllen zu können, im Einklang mit der Natur zu leben und autonom über die eigene Zeit verfügen zu können. Das sind Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden. Warum eigentlich nicht? Öffentliche Aufgaben, die nicht erledigt werden. Jeder Bürgermeister könnte eine Menge von Aufgaben aufzählen, die in der Stadt oder in der Gemeinde notwendig, dringend notwendig wären, im Augenblick nicht finanziert wurden oder werden konnten. Vielleicht gibt sich da jetzt also eine neue Möglichkeit für die Kommunen. Neue Beschäftigungsfelder, ökologischer Umbau, andere Verkehrssysteme, andere Energiesysteme, andere Ernährung und Arbeit an den Menschen in personennahen Diensten, Gesundheit, Bildung, Kultur, Freizeitgestaltung. Das geht natürlich nur, wenn der Staat sich wieder die Aufgabe zurechnen lässt, die Vermarktung der menschlichen Arbeit zu bremsen. Durch Tarifvertrag, durch Arbeitsrecht, durch individuelles Arbeitsrecht und durch solidarische Sicherungssysteme. Denn diese Sicherung in den Risiken, in den gesellschaftlichen Risiken, gibt ja den abhängig Beschäftigten eigentlich das Rückgrat wieder, einem Arbeitgeber gegenüber auch mit angebotenen Arbeitsplatz ausschlagen zu können. Betriebsverfassung, Mitbestimmung der Belegschaft, das sind ja die Ziele, die schon mal in der politischen Agenda eine größere Rolle gespielt haben als jetzt. Und nun zur Finanzarchitektur. Alle reden von der Finanzarchitektur, aber sie kommt nicht. Sie müsste ja bei jeder Übernahme einer Bank oder sie müsste bei jeder Bürgschaft gegenüber einer Bank sofort eingeklagt werden. Nämlich, dass es keine Finanzgeschäfte gibt außerhalb der öffentlichen Aufsicht und Kontrolle. Dass auch keine Finanzunternehmen neu geschaffen werden können, Zweckgesellschaften oder sowas, die nicht der Aufsicht und Kontrolle unterliegen. Und dass auch kein Offshore-Zentren mehr weiterhin jenseits von Aufsicht und Kontrolle Finanzgeschäfte abwickeln kann oder jedenfalls gestattet, dass solche Finanzgeschäfte gewickelt werden. Die Geldversorgung ist ein öffentliches Gut und Geschäftsbanken können ruhig privat organisiert sein, aber diese öffentliche Aufgabe, dieses öffentliche Mandat, das sie ja überwiegend vergessen und jeder Banker sagt, wir sind doch nicht für den Wohlstand für alle zuständig und für die Beseitigung der Armut. Die Banken müssen Gewinne machen, das ist es. Geldversorgung, Geld ist eben kein Gut wie jedes andere und Geldversorgung ist ein öffentliches Gut. Die Bilanzierungsregel, dass also die Kreditvergabe, und das scheint mir das Wichtigste zu sein, dass die Kreditvergabe gedeckelt wird, entweder im Verhältnis zu bestimmtem Eigenkapital oder dass nochmal unterschieden wird, ob Kredite für Finanzanlagen, für reine Finanzanlagen vergeben werden oder für Investitionen und danach entsprechend die Eigenkapitalregeln formuliert werden. Ein Problem, was von Attac auch immer betont wird, ist die Wechselkursstabilisierung, die Wechselkursmoderierung, die Moderation der Wechselkurse. Das zeigt sich ja jetzt, dass also nachdem die Finanzspekulation müde geworden ist, die Rohstoffspekulation, die Nahrungsmittelspekulation und die Biospekulation, dass also jetzt die Wechselkursspekulation wieder losgeht. zwischen den großen Ankerwährungen. Die Steuerung spekulativer Finanzgeschäfte oder überhaupt von Finanzgeschäften wäre auch ein Faktor, um diese Tätigkeit auszubremsen. Und darüber hinaus sagen natürlich viele Nichtregierungsorganisationen, es geht darum, die von den Finanzmärkten Betroffenen an den Entscheidungen über die Finanzmärkte zu beteiligen. Das geschieht mit den 20 jetzt schon mal ansatzweise. Und darüber hinaus sind ja auch viele der Meinung, dass eigentlich eine Reform des Finanzsystems von unten her kommen müsste, also durch Mikrobanken. Mikrobanken, die praktisch gewerbliche Unternehmen und landwirtschaftliche Unternehmen miteinander koppeln und miteinander verbinden und deren Tauschaktionen und deren Geschäftsverkehr alimentieren. Und wenn man ein nationales System von Genossenschaftsbanken oder kleineren, mittleren Banken aufgebaut hat, mit einer Zentralbank, dann könnte als Krönung dann vielleicht die Öffnung eines solchen nationalen Finanzmarktes für die globalen Finanzmärkte liegen, aber nicht am Anfang. Erstmal die Öffnung der Märkte und dann das Hineinströmen und Hinausströmen nach Belieben von fremdem, von ausländischem Kapital. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Takis, jetzt höre ich auf und bin gespannt, ob Sie sich damit anfreunden können oder ob Sie kritisieren und ob Sie Ihre eigenen Bemerkungen machen. Ich finde nur, die Debatten über die Bonuszahlungen und die Managergehälter sind gegenüber dieser Frage der Finanzarchitektur nicht zweitrangig. Aber sie beherrschen die Öffentlichkeit.